Du hättest vielleicht noch dazu sagen müssen, wo in den Chat sie kommen sollen und wann.
Was steht denn in den Shownotes?
Als ob die jemals jemand lesen würde.
Echt? Ich lese sie jedes Mal.
Ja, ich auch.
Ich nicht. Ja. Und ich kenne auch niemanden sonst, der das tun würde.
Da steht dann schon, was mich erwarten wird. Und das finde ich mal ganz interessant zu wissen, bevor ich da drauf klicke. Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Salut, ça va, bonjour, bonsoir.
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Das klang fast schon energisch heute. Was ist los?
Ich habe gute Laune.
Ich dachte ausgeschlafen.
Ja, das auch.
Ja, wir sind heute hier, um zu sprechen über Spieletitel oder Reihen, die uns persönlich als Meilensteine in unserer Spieleentwicklung in Gedanken geblieben sind. Kann man das so sagen? Ich denke schon, weil ich glaube, wir weichen etwas von dem ab, was die Presse als Spiele-Meilensteine festlegen würde.
Ja, ich denke schon, so Spiele, die für uns persönlich aus irgendwelchen Gründen bedeutsam waren, das müssen ja nicht zwingend die besten sein. Bei Mike sind es zum Beispiel nicht die besten, bei mir dann schon eher. Aber ja, schon eher eine persönlichere Sache und jetzt nicht irgendwie an Verkaufszahlen oder dem Metascore orientiert oder so.
Ja, ich habe ja auch direkt im Vorfeld schon unter die Nase gerieben bekommen, dass ich nicht die besten Spiele ausgesucht habe.
Aber es gibt ja Gründe, warum wir die ausgewählt haben und die werden wir dann vielleicht auch darlegen können.
Wer möchte denn anfangen? Und jetzt sagt nicht immer der, der fragt.
Warum nicht? Doch, von an.
So kenne ich das traditionellerweise auch, ja.
Naja, im Zuge von Ladies First.
Das finde ich so zu sexistisch.
Außerdem bin ich keine Lady, also von daher würde das gar nicht gelten. Der erste Titel, den ich mir ausgesucht habe, ist auch einer der ersten Titel, die ich jemals gespielt habe und die ich viel gespielt habe, die mich auch beeinflusst haben. Und zwar Kirby's Dream Land. Ich habe ihn schon mal bei irgendeiner Folge angesprochen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal Kirby's Dream Land durch irgendwas... Auf der Switch habe ich es nochmal in der Hand gehabt, weil das da nochmal neu aufbereitet in dem Online-Dienst mit drin ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich es immer noch in- und auswendig kann.
Ja, es ist auch nicht sehr lang, ne? Man hat das auch relativ schnell durchgezockt.
Für mich so ein Klassiker.
Für dich eins der ersten, das aber nicht so lang ist. Das heißt, du hast das wahrscheinlich in deiner Kindheit oder so dann auch 100.000 Mal durchgezockt, wie das damals so war.
Ja, deswegen kann ich es auch sehr gut auswendig. Es dürfte auch ungefähr 30 Jahre jetzt her sein.
Ja, hab da auch sehr schöne Erinnerungen dran. Aber um deine Aussage von gerade nochmal aufzugreifen, da habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass das auf keinen Fall irgendwie eins der besten Spiele ist. Selbst in der Kirby-Reihe nicht, denn da muss ich sagen, hat mich Kirby's Adventure einfach viel mehr beeindruckt auf dem NES.
Das habe ich ja nie gespielt, weil ich damals auch kein NES hatte und einfach bei meinem Dreamland treu weitergeblieben bin.
Ich glaube, ich habe damals sogar zuerst den NES-Teil gespielt und habe es dann aber für einen Gameboy gehabt, also Kirby's Dreamland, und war schwer enttäuscht, dass sich Kirby da nicht verwandeln konnte. Weil das ja eigentlich das richtig Geile an Kirby's Adventure war, dass du die Gegnerfähigkeiten annehmen konntest.
Naja, dazu muss man ja auch sagen, dass Adventure nach Dreamland kam und auf der Gameboy-Hardware, ja, ich weiß nicht, ob das so unbedingt geil ist, also
ja,
man muss dem Spiel echt zugutehalten, dass es halt quasi zuerst da war und den Meilenstein gesetzt hat. Und ich habe auch sehr gute Erinnerungen an dieses Spiel. Hab's auch vor kurzem erst wieder auf der Switch in der Heimat mal ausgepackt. Ja, lässt sich immer noch gut zocken.
Konntest du es auch noch auswendig?
Ja, aber ich hab's nicht durchgespielt.
Ich mag ja die Musik Green Greens. Der Track von dem ersten Level ist immer noch ein Riesenklassiker und eigentlich relativ ja so schnelles Elektrozeug, auch wenn die Melodie natürlich zuckersüß ist. Hast du denn auf dem Gameboy noch von den Kirby-Spielen was weiteres gespielt? Da gab's ja Kirby's Dream Land 2 auf jeden Fall noch mit den Tierbegleitern. Da habe ich noch dunkle Erinnerungen dran. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten gab. Ich glaube, den dritten gab es ja nur für Super Nintendo.
Irgendwas habe ich später nochmal angefangen, aber das war dann halt nicht mein Kirby's Dream Land, mit dem ich aufgewachsen bin. Dann hat mich das auch nicht interessiert.
Ja, ist natürlich auch einiges an Nostalgie dran.
Ich fand ja, auch wenn es vielleicht gegenteilige Meinungen gibt, den N64-Teil sehr geil, Crystal Shards. Der hat mich auch sehr lang beschäftigt, insbesondere die 100% da zu kriegen.
Den habe ich nie gespielt. Und zwar glaube ich, das war so, dass der ewig verschoben wurde um einige Jahre. Und als der dann letztendlich rauskam, da bin ich schon vom N64 zum PC gewechselt und ja.
Ja, war ich zu der Zeit auch schon. Ich habe dann die Sicherheitskopie gespielt.
Achso. Nee, sowas mache ich nicht. Ja, gib mal Handzeichen, wenn der nächste ran soll.
Ich sehe einem Insekt nach. Es macht mich nervös. Es ist groß und es fliegt.
Ich warte aktuell noch drauf, dass die Katzen endlich Ruhe geben draußen und eine die andere getötet hat.
Dann würde ich mal weitermachen mit einem Spiel, in dem sich auch Tiere gegenseitig töten. Auch so grob von in derselben Zeit wie Kirby's Dream Land. Nämlich Sonic the Hedgehog 2. Ein Spiel, was für mich in meiner Kindheit sehr wichtig war. Denn Sonic 2 fürs Mega Drive war für mich so das erste Spiel, wo ich wirklich schon so etwas wie einen Pre-Release-Hype erlebt habe. Weil ich damals, als es rausgekommen ist, Ende 1992, da war ich 6 Jahre alt, da habe ich halt schon Gaming-Magazine und so gelesen, ne? Und da wurde im Vorfeld dann schon über dieses großartige neue Spiel für Sega Mega Drive Sonic 2 berichtet mit etlichen Screenshots und so. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich für einen bevorstehenden Release einfach nur gehypt war. Das war richtig cool. Gleichzeitig ist das für mich dann auch die erste Erfahrung von so einem Pre-Release-Hype, einfach nur bitter enttäuscht zu werden. So wie das heute am Aufnahmetag vielleicht dem einen oder anderen bei Jagged Alliance 3 geht, aber man weiß es ja nicht. Denn das Problem an der Sache war, dass ich damals nur ein Sega Master System hatte und ich habe damals sehr stark bei meinen Eltern gebettelt, das konnte ich immer extrem gut, wenn es um Videospiele ging, und habe dann Sonic 2 auch zu Weihnachten bekommen. Allerdings halt fürs Master System, was eine deutlich unterlegene Fassung war und man konnte nicht mal Tails spielen, was ja eine der ganz großen Neuerungen bei Sonic 2 für den Mega Drive war. Ja, deswegen habe ich nicht das bekommen, was ich vorher in den Magazinen so gesehen habe. Sonic 2 zwar auch, also die 8-Bit-Version zwar auch ganz cool und außergewöhnlich für ein Sonic-Spiel, aber ja. Nichtsdestotrotz habe ich dann über irgendwie Nachbarn oder meine Tante hatte in Mega Drive, da habe ich dann irgendwann auch mal Sonic 2, also das Richtige, die 16-Bit-Fassung spielen können. Und ja, war dann im Nachhinein doch sehr befriedigt, denn das halte ich bis heute für einen der besten 2D-Plattformer überhaupt. Wird eigentlich nur noch von der Mario-Serie und von jetzt vielleicht neueren Indie-Titeln übertroffen. Und im Nachhinein hat's auch komplett dem Hype entsprochen, den ich da mit 6 Jahren für mich selbst aufgebaut habe. Und habe seitdem auch etliche Male durchgespielt. Und es hat auch noch großartige Musik, wenn wir da gerade schon waren. Vielleicht mit die beste in der Sonic-Reihe.
Pre-Release-Hype mit 6.
Ja, damals schön die Gamers gelesen. Das war, das kennen die ganz, ganz alten Leute vielleicht noch, war ein Sega-spezifisches Magazin. Bisschen das Schwestermagazin der Total, das beste Nintendo-Magazin, was es überhaupt gab. Und ja, da habe ich 91 oder so, mit 5 Jahren habe ich angefangen, den Kram zu lesen. Sehr nerdig, ich weiß.
Hätte ich gar nicht bekommen.
Wie gesagt, wenn es um Videospiele ging, war ich sehr, sehr gut im Battlen. Deswegen hatte ich immer relativ aktuelle Konsolen, zig Magazine und relativ viele Spiele.
Ja, habe ich keine Erfahrung mit Sonic. Aber das ist das, was letztens neu aufgelegt wurde, oder? Oder vertausche ich da was?
Es gab eine Ankündigung, ja, für ein Remake der 16-Bit-Sonics. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Sonic 2 war.
Naja, wenn es eine 16-Bit-Ankündigung war, dann wird es wahrscheinlich nicht das 8-Bit sein.
Ja, aber es gab ja auch 16-Bit-Versionen von Sonic 1. Ja, bin ich sicher. Ja, leider wird es die 8-Bit-Version nicht sein. Das ist, wie gesagt, recht außergewöhnlich gewesen. Auch eins der schwersten Spiele der ursprünglichen Sonic-Reihe. Vielleicht das schwerste eigentlich. Aber halt nicht das, was ich erwartet habe.
Ja, ich habe das auch nicht gespielt. Ich war direkt... Hallo, Master System, Sonic 2? Nee. Ich habe meine Mutter angebettelt, ziemlich früh den Mega Drive zu holen. Und da hatte ich dann auch sofort Sonic 2. Und das war ein Highlight.
Ja, also um das nochmal klarzustellen, meine Wahl für ein bedeutsames Spiel ist schon auch die Mega Drive-Version. Es ist halt nur nicht die, die ich dann zuerst bekommen habe. Aber ja, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, Sonic 2 vom Master System als eins der besten Spiele meiner Laufbahn oder so zu bezeichnen. Ja, aber die Sonic-Reihe, die ist seitdem, Sonic 3 und Knuckles war noch ganz cool, aber seitdem ist es ja kontinuierlich bergab gegangen. Aber das konnte ich als 6-Jähriger ja noch nicht wissen. Da hat mich trotzdem gefreut.
dann würde ich hier einfach mal weitermachen. Bei mir ist es auch so, das erste Spiel, womit ich den eigenen Kauf verbinde. Also das erste Spiel, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, war damals mit, ich weiß nicht, wie 10 bis 12 Jahren Half-Life. Auch schön über Zeitungen gesehen, mit Freunden drüber gequatscht, immer wieder, ja, es wird so schön, es wird so geil. Und dann habe ich tatsächlich über meine Mutter eine Import-Version sogar bekommen. Also die richtig böse.
Holy shit.
Es war verdammt gut und das ging sogar so weit, dass ich mit einem Kumpel das im Duo gezockt habe. Also nicht dieses Duo, was es bei der PlayStation 2 Auflage von Half-Life gab, sondern er hat die Tastatur gespielt, ich habe die Maus gespielt und es hat geklappt. Wir sind durchgekommen. Es war überraschend weird und seltsam, aber es war auch so ein Bonding-Moment dann immer, wenn wir da gezockt haben.
Das klingt auch nach einer coolen Speedrun-Kategorie.
Handicap?
Ja, wobei, also bei Speedrunnern, glaube ich, die kriegen das schon eher noch hin. Also bei uns war das sehr viel uns gegenseitig anschreien.
Naja, hast du schon mal einen Two-Players-One-Controller-Run gesehen? Da wird sich eigentlich auch ganz gut angeschrien.
Ja, nicht, dass ich wüsste, aber ja.
Kennst du Half-Life Uplink? Das war die Demo von Half-Life. Ich bin mir nicht sicher. Ich war eigentlich auch der Meinung, dass die sogar Deutschland-exklusiv war, aber ich lese gerade keine Informationen, die das bestätigen. Das war bis Jahre nach dem Release meine einzige Erfahrung mit Half-Life. Das ist eine Demo, das sind auch keine Ausschnitte aus dem Spiel, ne? Das ist eine kurze, komplett separate, naja, nicht wirklich Story, aber ein anderes Setting, ne? Keine Räume aus der Vollversion, sondern was Eigenes halt. Und das fand ich auch schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, warum ich das richtige Spiel dann damals eigentlich gar nicht gespielt habe.
Vielleicht wurde es ja doch verboten.
Es richtet sich ja doch eigentlich nicht an 10-Jährige.
Wie gesagt, also so 10 bis 12. Ich weiß noch, wir waren im Kinderzimmer. Aber hey, ich bin nicht zu einem Mörder geworden.
Ja, noch nicht. Vielleicht zeigen sich die Spätfolgen irgendwann noch.
Vielleicht wissen wir es nur nicht.
Ja, nee. So gut wäre ich nicht beim Verstecken von einem Mord. Ich würde einfach panisch reagieren und, keine Ahnung, die Leiche vor die Haustür legen.
Und dann denken alle, es war ein Unfall und schon ein bisschen damit davon gekommen.
Ja, Georgia, hast du Erfahrungen mit Half-Life?
Nein.
No.
Ich habe wirklich nicht so viele Spiele gespielt, die normale Leute spielen. Und ja, ich habe sehr, sehr große Lücken, was das angeht. Ich glaube, das war die Phase, in der ich dreimal hintereinander Robinson Crusoe gelesen habe. Ja, das dürfte ungefähr meine Hochzeit von Lesen gewesen sein. Also ich habe mit 10 Tom Clancy-Romane gelesen.
Naja, wir haben mit 10 Tom Clancy-Spiele gespielt. Oder nee, Splinter Cell kam bestimmt später, ne?
Weiß ich nicht.
Ja, zeitlich würde ich das auch da in dem Dreh einordnen. Vielleicht ein bisschen später, aber auch
ich
nicht
kann
viel.
Mich erinnern, auf der Luftmatratze im Garten im Sommer, schön Sommerferien ausnutzen. Erstmal so einen richtig fetten Tom Clancy-Wälzer von knapp über 1000 Seiten lesen. Im Zeichen des Drachens. Das war mein erster.
Ja, nie gehört.
Ja, nein, aber was ich mitgebracht habe, beziehungsweise was ich mir ausgesucht habe, ist Tomb Raider, und zwar die alte Serie. So bis circa Chronicles. Also gar nicht mehr Angel of Death und Co., sondern wirklich nur die Uralt-Titel. 1, 2, 3, 4 und Chronicles, was zum ersten Film mit Angelina Jolie rauskam. Ich glaube, dadurch, dass ich damit halt schon als eins der ersten Spiele auf der PS1 groß geworden bin, dass das der Grund ist, weshalb ich überwiegend diese Third-Person 3D, du bist selber mit drin und tust irgendwas, Spiele am liebsten mag. Dafür kann ich so Sachen wie Mario und sowas überhaupt nicht ab. Bin ich ganz schlecht drin.
Aber Super Mario 64 ist auch Third-Person, quasi.
Ja, ich weiß, aber die Steuerung ist zum Kotzen. Schnappatmung. Wenn du Tomb Raider gewohnt bist, dann ist das halt, ne, du spielst das und es ist einfach so anders und als Kind hast du dann keinen Bock mehr.
Naja, also ganz ehrlich, ich habe auch Tomb Raider 2, da habe ich top Erinnerungen dran. Das war auch mit eins der selbst investierten Spiele. Da war ich gerade krank, Erkältung und so und da braucht man natürlich was. Geht rüber zum Nachbarn, der einen Kiosk hatte, und holt sich eine Zeitschrift mit Tomb Raider 2 drin und spielt das einfach mal während der Krankheit durch. Und die Steuerung, ganz ehrlich, Das waren Lara-Panzer.
Ja.
Aber so richtig, richtig vorbildlicher Panzer. Hat trotzdem Spaß gemacht.
Das wollte ich auch gerade sagen. Deswegen habe ich gerade kurz einen Herzinfarkt bekommen. Mir geht's aber wieder gut, keine Sorge.
Ja, mein Lieblingsteil ist auch der dritte.
Ja, unterschreibe ich.
Aber die steuern sich doch auch alle gleich, oder?
Nee.
Also ich habe nicht. Ich habe den zweiten am meisten gespielt, den dritten ein bisschen, glaube ich. Aber die sind doch quasi identisch.
Nee.
Allerdings habe ich die auch 20 Jahre nicht mehr gespielt.
Also der dritte hat es schon besser gemacht. Das war ein ziemlich flüssiger Panzer, der sich gut gesteuert hat. Und ich glaube, ab dem vierten kam auch richtige, so wirkliche Maus-Controls, die du auch benutzen konntest dazu. Aber also alles nach 3 habe ich nicht mehr so viel gespielt, weil 3 ist einfach das Beste gewesen.
Ja, 3 war Beste. 1 und 2 habe ich halt so rumgecheatet und versucht, mich irgendwie durchzuwursteln. 3 war das Spiel, das ich durchgespielt und halt, ich glaube, noch ein paar Mal so halb durchgespielt habe. 4 hat mir leider einen Bug kaputt gemacht, weil ich dann ab einem bestimmten Teil, also ungefähr Hälfte oder 2/3, nicht mehr weiter konnte im Spiel, außer ich hätte eine neue CD gekauft. Und dann später Chronicles fand ich cool, das habe ich dann auch wieder durchgespielt.
Zum einen, du brauchst natürlich Sicherheitskopien, ganz wichtig. Zum anderen, wie sehr hast du probiert, das Lara-Duschvideo freizuschalten im zweiten Teil?
Gar nicht.
Es ist so ikonisch eigentlich.
Also ich kenn's auch nicht. Aber war das für dich denn irgendwie wichtig, dass es ja wirklich eines der ersten richtig großen Spiele mit einer weiblichen Protagonistin war? Oder warst du dann eher geneigt, das zu spielen oder so?
Nö.
Ich glaube, das ging damals vielen so, nicht?
Ja, wahrscheinlich ging das vielen so, die dann gesagt haben, so, hey, cool, weiblicher Held. Aber für mich war das einfach nur hinterher so ein, also ich habe das gespielt, wusste vorher nicht, was ich da zu erwarten habe und habe dann im Nachhinein gesagt, so, ja, ich möchte auch wie Lara Croft sein.
Und das hast du ja geschafft.
Naja. Ich laufe immer noch nicht mit 2 Knarren in der Hand durch die Gegend und baller mich irgendwie durch die Weltgeschichte, um irgendwelche Artefakte zu sammeln, die eigentlich die Welt untergehen lassen könnten.
Ja, gut. Das vielleicht nicht. Er weiß nicht, ich habe mit Tomb Raider eigentlich mehr zu tun, was jetzt die letzten Teile angeht. Also seit dem Reboot und denen, die danach kamen, ist natürlich schon noch was anderes als die ersten Teile. Aber ich fand die tatsächlich sehr gut. Und bei den ersten, ey, ich wollte es halt vorhin auch anbringen, ne? Die Steuerung in Teil 2, gerade wenn du sowas wie Super Mario 64 gewohnt bist, was halt eine exzellente Steuerung hat, eine hochpräzise, butterweiche, dann kann man das eigentlich nicht spielen. Und deswegen war ich halt auch ziemlich schlecht drin in den ersten Tomb Raider-Teilen. Ja, mein Spiel mit ziemlich schlechter Steuerung aus heutiger Sicht wäre dann auch mein nächstes, nämlich. Und zwar Gothic 2. Dürfte auch relativ bekannt sein. Gothic-Reihe ist in Deutschland ja zumindest eine Weile, aber ich glaube, das wirkt auch noch nach, absoluter Kult gewesen. Und Piranha Bytes hat das ja auch in seinen nachfolgenden Serien noch so ein bisschen weiter durchgezogen, was an Gothic cool war. Ja, Gothic 2, Ende 2002 rausgekommen. Ich bin mir nicht sicher, es wird bei mir irgendwann im Jahr 2003 gewesen sein. Ich hatte zu der Zeit gar nicht so viel mit westlichen RPGs zu tun, so. Ich kannte Final Fantasy, aber das hat ja damit dann eher wenig zu tun, weil es halt vor allem japanisch ist. Und ich weiß noch, dass ein guter Freund mal aus der Videothek sich Gothic 2 ausgeliehen hatte. Warum auch immer, eigentlich stand er auch nicht so auf Rollenspiele, aber wahrscheinlich, weil es grafisch höchst ansprechend war zur damaligen Zeit. Und wie man das damals so gemacht hat, es ist alles verjährt, aber naja, man hat solche ausgeliehenen Spiele dann vielleicht auch untereinander geteilt und vielleicht hatte der eine oder andere dann schon einen Internetanschluss und da gab es dann so Seiten, auf denen man NoCD-Cracks runterladen konnte und ja, dann wuchs der Spielefundus. Und auf diese Art und Weise habe ich dann auch in Gothic 2 mal reingucken können. Und der erste Tag, an dem ich da reingeguckt habe, der ging dann auch sehr spät und ich bin länger aufgeblieben, als das auch mit 15 Jahren oder 16, werde ich dann wohl gewesen sein, vertretbar gewesen wäre, wenn am nächsten Tag Schule ist. Weil mich Gothic 2 mit seiner offenen Welt, die zwar relativ klein, aber halt durchaus offen ist, und seinen realistischen Verhaltensweisen der anderen Charaktere, die sowas ähnliches wie einen Tagesablauf haben, und seinen realistischen, vor allem auch umgangssprachlichen Dialogen und der ganzen Atmosphäre einfach derart fasziniert hat. Also, ich werde am liebsten in diese Welt sofort eingezogen. Das ist einfach purer Eskapismus. Fand ich sensationell. Allein, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gemerkt habe, dass man sich da auf diesem Marktplatz in der Stadt, in Korinis, hinsetzen und Wasserpfeife rauchen kann. Hat man nichts von, ne? Ist eine Animation. Aber hammergeil.
Ey, man hat was davon.
Hat man?
Ja. du kannst jedes Kapitel einmal bei dem Wahrsager da Wasserpfeife rauchen und kriegst Erfahrung.
Ja gut, einmal, okay, das mag sein. Ja, aber solche Kleinigkeiten, man konnte, glaube ich, auch so Fleisch, was auf dem Spieß über dem Grill hing, konnte man drehen und sowas, ne, das hat dann wirklich nichts gebracht. Oder wenn man sich Essen zubereitet, hat man eine Pfanne aufs Feuer gelegt. Solche Kleinigkeiten, die halt das Ganze ultra realistisch, obwohl es natürlich eine Fantasy-Welt ist, haben wirken lassen, das fand ich so genial. Was aber Gothic 2, abgesehen davon, dass mich das für westliche RPGs so ein bisschen begeistert hat, für mich vor allem bedeutsam macht, ist, dass das meinen Musikgeschmack entscheidend geprägt hat. Und zwar habe ich zu der Zeit zwar schon Metal gehört, aber eher so, ja, keine Ahnung, Linkin Park und System of a Down und ein bisschen Death Metal. Aber ich wusste, als ich Gothic 2 gespielt habe, aus irgendeinem Grund, dass eine Band namens In Extremo in Gothic 1 einen Auftritt hatte. Und hab inspiriert davon nach mehr Musik gesucht, die zu der Atmosphäre von Gothic 2, die ich so geil fand, gepasst hat. Und dann so Mittelalter-Rock, sagen wir mal, wie In Extremo oder Subway to Sally halt, aber auch so melodischeren Metal wie Blind Guardian zum Beispiel für mich entdeckt. Blind Guardian sind dann erstmal über Jahre meine Lieblingsband gewesen. Und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht durch Gothic 2 auf die Idee gekommen wäre, passende Musik dafür mir so zu suchen. Deswegen glaube ich, dass Gothic 2 entscheidend schuld daran ist, dass ich mich so für den, naja, erstmal Mittelalter-Kram, aber auch für traditionelleren Metal geöffnet habe. Also ich fände es ganz interessant zu wissen, wie sich mein Musikgeschmack entwickelt hätte, wenn Gothic 2 nicht gewesen wäre. Ich kann es mir irgendwie kaum ausmalen. Da bin ich dem Spiel natürlich bis heute noch dankbar.
Ein Promo-Auftritt, der mal richtig Erfolg hat.
Und ich habe ihn nie gesehen. Ich habe Gothic 1 nie gespielt, weil Gothic 1 auf meinem Rechner damals nicht lief. Gothic 2 hingegen schon. Ganz merkwürdig.
Ich habe Gothic 1 nach dem zweiten Teil gespielt und ich habe mit meinem Kumpel da auch sehr lang vor dem Rechner gehockt, als sie dann endlich im zweiten Kapitel erst aufgetreten sind. Wir saßen im Prinzip dann nur davor und haben die Musik gehört. Es war immer nur ein Song.
Ja, ja.
Gott, das ist so lange her, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Ich habe es nicht selbst gespielt, mein Bruder hat die Teile durchgespielt und ich habe einfach nur zugeguckt, also ich saß dann immer daneben.
Ach ja, das ist ja, glaube ich, auch zum Zugucken gar nicht so schlecht, wenn man dadurch irgendwie in die Atmosphäre dann auch eintauchen kann.
Ja, war ganz interessant, aber wie gesagt, nicht selbst gespielt. Und ich glaube, dadurch, dass ich es nicht selbst gespielt habe, ist mir das auch nicht so krass in Erinnerung geblieben.
Ja, bei mir wahrscheinlich auch, weil das halt so das erste Spiel dieser Art ist. Andererseits, kurz danach habe ich dann Elder Scrolls Morrowind gespielt, was ja der große Konkurrent eigentlich zu der Zeit war. Und das fand ich genauso geil. Hat mich aber nicht so entscheidend geprägt. War von der Atmosphäre auch nicht ganz so dicht wie Gothic. Aber so Promo-Auftritte in Spielen von Bands, das ist tatsächlich was irgendwie verloren gegangen ist, oder? Also in Sacred gab es mal Blind Guardian, glaube ich, die in Sacred 2 oder 3 einen Song performt haben. Ja, und dann wüsste ich schon mal nicht mehr.
Ja, ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Aber ich kann bis heute den Text noch fast auswendig.
Von Herr Manelik, oder?
Genau.
Ja, ja gut, den habe ich auch schon auf Festivals nicht mal mitgegrölt, den kann ich so oder so auswendig.
Da habe ich den nie mitbekommen.
In Extremo sind wahrscheinlich die Band, die ich am häufigsten live gesehen habe. Obwohl ich noch nie auf einem Einzelkonzert von denen war, soweit ich weiß.
Ich glaube, In Extremo hätten hier in einer relativen Nähe auf einer Ritterburg ein Konzert diesen Sommer gegeben. Aber als ich das gesehen habe, war es schon relativ spät und ich glaube nicht, dass es noch Karten gab. Ich wollte es jetzt auch nicht mehr nachgucken, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich ärgern, wenn es dann doch was gegeben hätte.
Also November oder Dezember sind wir in Rostock, dann können wir Podcast-Treffen machen. Ja, Mike, hast du denn noch ein Spiel, dem du irgendwie die Hälfte deiner Identität verdankst, wie das offenbar bei mir mit Gothic der Fall ist?
Nee, ich mache meine Identität nicht unbedingt an sowas fest.
Was?
Nee, mein nächster Titel wäre und mach einen großen Alterssprung von 12, 13 in die Abiturphase. Es war WoW. Angefangen mit quasi der Idee, ja, ist halt irgendwie so ein MMO-RPG, kannst du spielen. Eventuell levelst du einfach nur und verkaufst dann den Account. Gleich erstmal die Top-Idee für sowas. Und dann mehrere Jahre darauf hängen geblieben. Also so wirklich 5, 6 Jahre. In der Zeit haben sich über 300 bis 400 Tage Spielzeit eingesammelt, also reine Spielzeit. Es ist ziemlich viel. Und was mich daran so begeistert hat, war zum einen die Vielfältigkeit der Klassen, weil du halt wirklich mit jeder Klasse ein komplett unterschiedliches Spielerlebnis hattest und dann halt auch am Ende diese Gemeinschaft dahinter. Also da hatte ich dann meine Gilde, das waren alles super nette Leute, sehr genial Und dann ist man dann halt in Raids gegangen, hat sich alles erkämpft aufs Blut. Dann hing man halt auch mal ein paar Wochen, so anderthalb Monate an dem einen oder anderen Boss, weil wieder irgend so ein Bewegungslegastheniker es nicht geschafft hat, aus dem AOE rauszugehen. Aber dann, wenn man es endlich geschafft hat, so ein Endorphinausstoß, also richtig geil. Ja, und irgendwann ist das Spiel scheiße geworden. Und ich hatte andere Spiele, die ich spielen wollte.
Und WoW Classic? Ist das dann nicht dein Ding?
Classic war mir zu hardcore. Also ich habe angefangen, als Burning Crusade gerade rauskam, beziehungsweise als das angekündigt wurde, und habe dann damit angefangen. Und das war halt sehr viel nochmal zusätzlich leveln. Und dann kommen da Drachen und du kannst fliegen. Aber es wäre halt immer noch nicht mehr das Gleiche, das nochmal zu erleben. Also ich verbinde damit eher so das früher mit meinen Freunden das Erleben. Und ich würde das nicht mal reproduzieren wollen. Absolut nicht. Das sind einfach schöne Erinnerungen und das Spiel hat damit alles erfüllt. Und da habe ich gerne auch die Abo-Gebühren bezahlt.
Ja, ich habe das nie gespielt. Also habe ich in unserer ersten Gaming-Folge ja schon mal gesagt, dass ich da viel zu viel Chess hätte, dass ich komplett drin versacke. Ich habe mal gerade geguckt, das Spiel ist rausgekommen, wo ich auch in der Abi-Phase war, also irgendwie ein halbes Jahr, bevor ich Abi gemacht habe. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich mein Abi noch geschafft, denke ich mal. Aber danach wäre mein Leben einfach komplett bergab gegangen, weil ich nur noch WoW gespielt hätte. Und weil ich das genau wusste, habe ich es einfach gelassen. Und ich glaube, das war ganz gut so. Wobei ich die weitläufige Welt, also diese riesige Welt, die so ein MMO-Nummer hat, halt auch höchst faszinierend fand vom Hörensagen.
Ja, ich bin auch nicht von Anfang an mit eingestiegen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb ich es nie wirklich geschafft habe, später noch dazu zu finden. Also ich habe bei Cataclysm habe ich eine Weile reingespielt. Waren auch ein paar Monate, die ich gespielt habe. Und dann jetzt vor kurzem, boah, als diese ganze Afterlife-Geschichte dazu kam, ich weiß gar nicht mal, wie der Teil hieß. Shadowlands? Ja, Shadowlands, glaube ich. Da habe ich auch noch mal ein bisschen gespielt.
Ja, es hat bei mir aufgehört in der Mitte des Panda-Addons. Tut mir leid, aber das war echter Bullshit.
Das Panda-Addon habe ich auf der BlizzCon 2011 anspielen können. Aber ich kriege einfach nicht den Bezug zu WoW. Das catcht mich nicht mehr.
Nee, ich glaube auch nicht, dass mich das jetzt noch mal catchen würde. Ich habe immer mal wieder überlegt, ob ich nicht doch mal mit einem neuen Addon noch mal reingucke. Aber dann kommt die Angst vor dem, was ja eigentlich angeblich passiert, wenn man sehr lange nicht eingeloggt ist, dass die ganzen Characters weg sind, dass die dann irgendwann gelöscht werden wegen Inaktivität. Und alleine der Frust, diese 11 vollgelevelten Charaktere damals, jede Klasse hatte ich einmal. Alleine die Gefahr, dass ich sehen würde, okay, die sind jetzt wirklich weg. No way.
Sind das jetzt Schrödingers Charaktere?
Mhm. Ja.
Krass.
Und viele meiner MMO- und so RPG-Namen stammen auch noch aus der Zeit.
Neuen Account machen?
Nee. Dann erst recht nicht.
Ich bin ja echt überrascht, also das wusste ich nicht, dass immer noch Erweiterungen für WoW rauskommen. Also hier Dragonflight aus dem letzten Jahr. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwann abgeschlossen gewesen und dann kam halt WoW Classic und es fängt wieder von neuem an quasi.
Nee.
Tatsächlich ist da auch noch Entwicklung hinter. Also es scheint sich offenbar noch zu lohnen, das Spiel weiter zu supporten. Also sie können ja im Prinzip nicht sagen, jetzt ist vorbei, jetzt kommen keine Add-ons mehr, weil dann haben sie im Prinzip ja das Todesurteil gesprochen für das Spiel.
Naja, sie müssten dann natürlich das direkt mit WoW 2 verbinden.
Ja, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir noch mal überlegen könnte, wenn es ein wirklich komplett neuer Teil ist, da vielleicht noch mal reinzugucken. Aber ich glaube, die alten Leute spielen nicht mehr so. Und ich hätte nicht so unbedingt Lust auf wirklich ganz neue Leute, insbesondere so Jüngere, die dann das spielen. Die Zeit haben eigentlich, weil die Erwachsenen haben ja nicht ganz so viel Zeit für das Spiel. Und wenn man dann richtig reinsuchten will, ja.
Ich kenne mindestens einen Erwachsenen, der ganz viel Zeit für Final Fantasy 14 hätte und reinsuchten würde, aber gut.
Ja, aber guck mal, eine Instanz geht bei 5 Leuten los. Wenn wir Georgia jetzt noch mitnehmen, und ich glaube, sie hätten, also mit unserer Führung hätte sie natürlich richtig Bock drauf, vielleicht auch noch Flo mitnehmen, dann wären wir
halt,
nur 4.
Stopp, was mit unserer Führung? Was hast du gesagt?
Er hat gerade gesagt, du kannst nicht zocken.
Ich glaube auch.
Du hast gesagt, dass du nicht an WoW rankommst. Ja. Ich saug euch da gerne alle mit rein.
Nee, das Ding ist bei mir halt einfach, ich glaube, ich habe WoW, ja, die Lore kenne ich auch in der Theorie, aber das Ding ist halt einfach, das catcht mich nicht mehr. Und ich glaube, das hat dieses, hätte ich es damals gespielt, würde ich es jetzt wahrscheinlich immer noch geil finden. Vor allem das neue Dragonflight, sofern du nicht PvPler bist, ist echt nice. Wenn ich das auch sehe, denke ich mir auch immer so, boah, das sieht eigentlich richtig interessant aus, aber ich weiß ganz genau, ich spiele das so ein, zwei Monate und dann habe ich absolut keinen Bock mehr auf WoW.
Ja, aber dann kommt ja der neue Patch. Dann kommen die neuen Instanzen, die neuen Raids, eine neue Season in der Arena
fängt an. Ja, und da bin ich dann auch schon zu faul für.
Okay. Ja, aber dann wartest du auf den nächsten Patch. Also ganz ehrlich, WoW hat das geschafft, was du mal irgendwann von Diablo meintest. Also von Diablo 3, dass man da immer mal wieder reingucken kann. Kann man auch vielleicht mal einen neuen Charakter anfangen. Das hat das Spiel damals für mich geschafft. Aber es ist auch okay, das zu verteufeln. Also
ich verteufel das ja nicht mal. Wie gesagt, ich versuche seit Cataclysm einzusteigen, aber es will nicht. Es funkt einfach nicht.
Ja, Wrath of the Lich King, das war das Highlight.
Ich habe viel Unterschiedliches gehört, aber ich habe von vielen in meiner Bubble gehört, dass Dragonflight jetzt genauso gut rankommt. Wie gesagt, außer du spielst PvP.
Also könnte man sagen, die Qualität der Erweiterung von WoW ist eine Achterbahnfahrt, ja?
Ja.
Ja.
Ja. Mein letzter von drei Titeln, die ich mir aussuchen konnte, war eine schwere Wahl, weil ich dann ich hätte so viele Spiele, die ich aussuchen wollen würde, die mir irgendwo wichtig waren. Und ich habe mich am Ende für Rollercoaster Tycoon 3 entschieden. Das einzige Rollercoaster Tycoon Spiel, in dem ich legal sämtliche Erweiterungen besessen habe und alles, was es zu dem Spiel gab und wo ich auch Unmengen an Stunden rein versenkt habe. Ich glaube, das ist auch so mitunter einer der Gründe, weshalb ich gern so Aufbau, Management und mittlerweile auch so Survival-Geschichten gerne spiele. Halt einfach Häusle bauen. Jetzt könnten andere natürlich sagen, warum nicht Sims, aber Sims habe ich nie gespielt.
Meine Frage gewesen, warum nicht Theme Park, aber ich konnte gerade Rollercoaster Tycoon noch nicht genau zeitlich einordnen. Das kam 10 Jahre nach Theme Park. Wobei, es gab doch zu der Zeit auch Theme Park, ne? Theme Park Manager oder so? Theme Park World?
Ja, es gab Alternativen, aber gerade wenn Georgia jetzt mit dem dritten Teil anfängt, da gab es auf jeden Fall Alternativen. Teilweise auch bessere, aber wenn du den ersten als Referenz nehmen würdest, da gibt's übrigens ein wunderschönes, nicht Remake, aber man kann es auf Steam kaufen und es funktioniert.
Aber Tycoon 3 war halt für mich so das Nonplusultra, weil ich da halt wirklich alle Teile, also alle DLCs und Co. hatte und das war halt mega geil. Vor allen Dingen das Sommerpack, das habe ich gesuchtet.
Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich hatte nur die ersten beiden Teile, habe da aber auch alles voll reingesuchtet und die Möglichkeiten waren begrenzter. Aber es ist schon was, einfach so ein paar Autoscooter in die Landschaft zu klatschen und dann zu sehen, wie viel Geld die Leute da lassen, Leute in irgendwelchen Seen ertränken.
Hast du selber gebaut?
Ja, die meisten Leute haben bei meinen Achterbahnen gekotzt, aber irgendwann hatte ich es dann raus, so dieses Fingerspitzengefühl mit, okay, sie sollten nicht danach sterben. Ich habe auch mir sehr viel Mühe immer gegeben mit der Gestaltung der Umgebung und selbst die Billo-Fahrgeschäfte, da habe ich dann teilweise so ein Transportnetzwerk einfach nur mit dem einfachsten Billo-Zug aufgebaut. Der ist arschlangsam, die Leute sitzen eine halbe Ewigkeit drin, das heißt, ich verdiene kein Geld. Aber sie sehen was Geiles und danach sind sie halt in einer Umgebung, wo sie primär sehr viel Geld für Essen, Trinken und die Toilette ausgeben können. Und ja, ich war so einer, ich habe auch bei den Toiletten Geld verlangt.
Ich auch, die müssen rein gemacht werden.
Ich verurteile das, dass es heutzutage sowas gibt, aber an der Stelle war es mir egal.
Ja, ich kann da leider nicht mitreden. Also ich habe halt Theme Park gespielt, was Mitte der 90er rauskam, habe ich auf dem Super Nintendo mal kurzzeitig gehabt. Und also die Geschichten von wegen, du kannst den Salzgehalt deiner Pommes bestimmen, damit die Leute mehr trinken und so, das fand ich ultra geil. Aber so das ganze Aufbauen, insbesondere das selber Design von Achterbahn, ich glaube, zu einem gewissen Grad ging das im Theme Park zumindest auch, wahrscheinlich nicht so komplex wie in Rollercoaster Tycoon, weiß ich nicht, habe ich nie so richtig reingefunden. Und später, ja, ich glaube, von Spielen, die es heutzutage so in dem Bereich gibt, so hier
Planet Coaster, ich kurz oder der ganz neue?
Ja, Parkitect hatte ich mir kurz angeguckt. Das ganz neue Ding hier, Park Beyond, das muss ich mir noch angucken. Aber irgendwie habe ich mit diesen Spielen dann nie wieder so richtig was anfangen können.
Also bei Park Beyond kann ich dir sagen, guck da in einem Jahr vielleicht mal rein. Also aktuell sehe ich immer nur, Quests sind verbuggt. ist scheiße. Quests sind verbuggt, ist scheiße. Also es funktioniert, du kannst auch einiges machen, aber du musst halt damit leben, dass es immer wieder zu Bugs kommt, wo du dann neu starten musst oder irgendwie was ja resetten musst, ein bisschen zurückladen. Ist noch nicht ganz so ausgereift.
Das klingt ja ultra nervig.
Und um 2000 rum hatte ich gar keine Zeit für Theme Park. Da habe ich die ganzen Lego-Spiele gespielt. Das war meine Lego-Phase. Unter anderem Legoland. Theme Park im Lego.
Ja.
Das hast du aber sehr schnell durch, weil du nur so ein paar Level hast. Aber Lego Rock Riders habe ich da auch sehr gern gespielt in der Zeit.
Ja, was Theme Park angeht, gab es da halt Theme Park World und Theme Park Manager. Ich glaube, die waren dann auch nicht mehr so angesehen wie jetzt das ursprüngliche Theme Park. Wobei die halt den Vorteil hatten, oder das einzigartige Feature, dass die in 3D waren und du dann wirklich auch in 3D mit deinen selbstgebauten Achterbahnen mitfahren konntest. Das war um so 2000, 2001 war das noch unfassbar, mal zur heutigen Einordnung. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, ja. Aber das war wirklich monumental.
In Tycoon auch, das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Eigentlich immer, wenn ich was fertig hatte.
Ja, ich glaube, das war ab dem zweiten oder dritten Teil das Alleinstellungsmerkmal, dass du das plötzlich kannst. Im ersten ging das auf jeden Fall nicht.
Als nächste Stufe müsste es dann noch VR-Versionen davon geben und dann kannst du nicht nur deine Gäste in deinem gemanagten Park zum Kotzen bringen, sondern sogar dich selber. Wäre das nicht cool?
Yay.
Würde ich spielen.
Würde bei mir ziemlich einfach funktionieren.
Ja, es ist relativ beeindruckend, was da geht. Das muss wirklich mal genutzt werden. Also so Fahrgeschäfte in VR habe ich schon ein paar ausprobiert. Es ist sehr interessant, wie der Körper darauf reagiert. Und ich glaube, wenn man es drauf anlegt, kann man Leute damit auch zum Kotzen bringen. Das sollte gehen.
Ja, ich denke schon. Vor allen Dingen, weil ich weiß, was Motion Sickness bedeutet.
Ja, gut, das ist natürlich dann ein Extremfall. Aber selbst wenn du gar nicht mal so anfällig dafür bist, ich glaube, da kann man schon Dinge machen, mit denen der Körper nicht wirklich klarkommt.
Ich wünsche mir Lego Rock Riders, aber für Erwachsene. Bitte Neuauflage.
Ich wünsche mir das Lego Racing, das alte nochmal.
Ich wünsche mir ja einen neuen Teil der Civilization-Reihe. Und das bringt mich auch zu meiner letzten Wahl. Denn ein weiteres Spiel, was für mich relativ bedeutsam war, war Civilization 4. Hintergrund da ist eigentlich, dass ich mich schon immer für Geschichte und für Geopolitik interessiert habe. Und deswegen eigentlich auch schon seit meiner Jugend auf der Suche war nach Spielen, die das halbwegs vernünftig abbilden. Gleichzeitig allerdings war ich in meiner Jugend so drauf, dass ich dachte, dass rundenbasierte Spiele ja eigentlich voll langweilig sein müssen. Das ist natürlich ein furchtbarer Irrtum, aber damals dachte ich es halt. Deswegen habe ich sowas wie Age of Empires 2 genutzt, um diese Gelüste zu befriedigen. Und das mündete in wirklich stundenlangen, teilweise tagelangen Age of Empires Partien mit befestigten Grenzen und so, weil ich gerade sowas, ne, verschiedene Grenzen wollte ich in einem Spiel abgebildet haben. Halt so politische Dinge. Das wollte ich damit replizieren. Ja, ist nicht die Art und Weise, wie man Age of Empires spielt und eigentlich ist es kompletter Schwachsinn. Aber eines schönen Tages habe ich dann doch mal gewagt, in Civilization 4 reinzugucken und habe gemerkt, dass das ja so ziemlich genau das ist, was ich immer wollte. Das fand ich toll. Gleichzeitig hat es mich auch nicht überfordert, denn ich glaube, Europa Universalis 2 war mir zu der Zeit auch schon ein Begriff. Aber ja, wann muss es gewesen sein? Wie alt mag ich gewesen sein? Als Civ 4 rauskam, war ich 19. Ja, da war mein Gehirn höchstwahrscheinlich noch nicht entwickelt und ich kam mit Europa Universalis nicht klar. Aber Civilization 4 hat mir wirklich das gegeben, was ich zu dem Zeitpunkt seit 5 Jahren eigentlich schon gesucht habe und hat mich für rundenbasierte Spiele, die heute eigentlich ja zu meinen Favoriten zählen in unterschiedlichsten Genres, auch empfänglich gemacht. Gleichzeitig war das so, wenn ich zurückdenke, wahrscheinlich eins der ersten Spiele, in die ich wirklich über Monate immer wieder stundenlange Sessions reinbuttern konnte und die in meiner eigenen Geschwindigkeit ohne Zeitdruck und so spielen konnte. Was zu der Zeit für mich auch ganz gut geeignet war, weil das sehr kompatibel mit meinem Konsum von Zigaretten mit Kräuterbeigabe war. Aber ja, deswegen wurde Civ für mich auch ein ziemlich besonderes Spiel und ja, ich bin der Reihe auch treu geblieben. Verändert sich ja auch im Großen und Ganzen zum Guten. Civ 4 hat auch einige eklatante Nachteile, muss man sagen. Aber ja, für mich war das damals was Neues und ich bin nicht nur zu der Civ-Reihe dadurch gekommen, sondern eben, wie gesagt, auch zur rundenbasierten Strategie und ja, deswegen ein weiteres Spiel, das für mich bedeutsam war und dem ich bis heute dankbar bin. Mike, Civ 4, Highlight der Civ-Reihe oder gehst du mit den Anpassungen seitdem konform?
Naja, also ich hatte angefangen mit Civ 1, da war die größte Herausforderung immer noch der Kopierschutz, denn Man musste das Heftchen besitzen, die Heftbeilage, um dann so ein Quiz zu machen. Oh. Ich habe sehr oft verkackt, weil ich nicht wusste, dass man in dieses dumme Heft gucken muss. Civ 3 und Civ 4 habe ich dann eher schon im Multiplayer gespielt, also immer mal wieder Singleplayer quasi, habe ich es mir geholt, habe dann ein paar Monate gespielt, alles in Ordnung. Und dann Civ 4 einfach im Multiplayer mit meinen alten WoW-Leuten gesuchtet. Baba Yetu, immer noch eins der besten Titlescreen-Musikstücke.
Ja.
Aber ja, Civ 4 fand ich vom Kampfsystem, es war halt das Etablierte, du hattest deine 100.000 Stack-Kämpfe und spätestens ab dem frühen Mittelalter ging halt nichts um ja Belagerungswaffen drum. Und diese Belagerungswaffen hast du einfach in Masse produziert, hattest dann deine 3, 4, 5 Hansel noch dazu, die einfach die Stadt eingenommen haben. War schon aus rückblickender Sicht der schlechtere Kampf.
Ja.
Mittlerweile seit C5, eine Einheit, ein Feld, richtig schön positionieren, Stellungskampf, ja.
Ja, ist echt viel besser, ne? Also, ich weiß nicht, damals, wenn Maschinengewehrschütze in der Stadt war, mit 50 Bogenschützen, hast du den wahrscheinlich auch klein gekriegt. Aber das war ja wirklich nur Brute Force teilweise.
Teil 4 habe ich keine Erfahrung mit. Ich bin aber viele Stunden in Teil 6 drin gewesen. Den mag ich.
Und dann haben wir den noch nie gespielt. So eine Partie geht auch schnell.
Ich habe mich auch gerade gefragt, ja, vor allen Dingen ganz, ganz schnell. Ich habe mich auch eben gefragt, aber ich habe es nicht auf Steam. Wahrscheinlich habe ich es über Xbox, Microsoft. Irgendwo habe ich es auf alle Fälle.
Naja, wir können ja genauso gut auch warten auf Civ 7. Da gibt's zwar noch kein Release-Datum, aber angekündigt ist es ja schon mal. Bin gespannt, was sich da dann tut.
Aber auch da wieder das Typische in dieser Reihe. Jedes neue Spiel ist ein Rückschritt. Erst mit den Add-ons werden sie wieder qualitativ sehr hochwertig.
Ich bin mir bei Civ 6 da gar nicht mal so sicher. Nee, bei Civ 5 eigentlich auch nicht. Weil Civ 4 hatte halt wirklich seine Probleme. Da war Civ 5 schon ein Fortschritt. Und Civ 6 hatte, ja, ich glaube, die KI hat am Anfang einige Schwächen, aber ansonsten war das auch schon ganz cool.
Ja, also die sind immer spielbar. Aber so vom Gefühl her liefert jedes Add-on einen Aspekt, den sie eigentlich ursprünglich entwickeln wollten, der es aber da nicht reingeschafft hat, so nach der Art.
Ja, okay. Ist ein bisschen wie Sims, oder? Wo einfach mit jedem neuen Teil erst noch ein paar Features verloren gehen?
Genau. Würde ich auch damit vergleichen am ehesten.
Und so was historische und geopolitische Spiele angeht, könnt ihr da meinem 19-jährigen Ich rückwirkend noch ein paar Empfehlungen geben? Oder AOE2 kam, als ich 14 war, da wollte ich sowas ja schon haben. Nicht Empire Earth, das ist im Prinzip das gleiche wie Age of Empires.
Ich muss nochmal raussuchen, wie das Ding hieß. Aber ich glaube, es war Empire Earth.
Das war von der historischen Geschichte, also da wurde ja wirklich alternative Zeiten oder alternative Historien hast du damit ja auch nicht wirklich aufgebaut. Aber so von diesem Aspekt, dass du eine Reise durch die komplette Menschheitsgeschichte hast, das hat Empire Earth ja auch gemacht, so wie Civ eben auch. Das fand ich schon geil. Das hat mir bei Europa Universalis dann auch gefehlt, wo ich dann irgendwann, als ich ein Gehirn entwickelt habe, auch Zugang gefunden habe zum vierten Teil davon.
Ich habe in die Richtung leider nicht so viel gespielt. Also Age of Empires hatte ich, glaube ich, alle Teile. Weil mein Vater das viel gespielt hat und ich das dann dementsprechend auch gespielt habe, aber ansonsten, ich glaube nicht.
Aber ja, es war Empire Earth. Also das würde ich deinem Vergangenheits-Ich auch weiterhin trotzdem empfehlen.
Das habe ich gespielt, auch damals. Bloß, das schlug für mich, wie gesagt, in die gleiche Kerbe wie Age of Empires im Prinzip. War das rundenbasiert? Das war nicht rundenbasiert, oder?
Nee, das war Echtzeit. Das war auch eher so in Richtung Age of Empires. Aber du hattest halt genau das, was du vorhin beschrieben hast, diese wechselnden Grenzen, weil jedes Territorium quasi, also du hast immer Territorien eingenommen, musstest die dann verteidigen und befestigen und da hattest du das im Prinzip. Hattest aber trotzdem diesen Age of Empires Effekt mit, ich muss jetzt hier ein Tier aufleveln, ich komme in die nächste Zeit. Da kann ich mich auch an LAN-Partys erinnern mit, ja, wir starten mal kurz Empire Earth. Oh, Mutti, machst du uns Lasagne? Um 10.
Morgens.
Ja, also wir haben das die Nacht durchgesuchtet. Das waren die C64 und Empire Earth LANs.
Ja.
Schlimme Zeiten.
Ja, was hast du denn sonst noch so gespielt, außer Empire Earth und C64?
Ja, mit dem letzten Titel bin ich mir immer noch unsicher. Ich habe zwei, die theoretisch sehr äquivalent wären, was die Entscheidung angeht. Ich muss mich leider für La Mulada entscheiden. weil das ist jetzt aus der neueren Zeit. Es ist ein Metroidvania, was sehr, sehr puzzellastig ist. Und dieses Spiel hat halt für mich das Metroidvania-Genre überhaupt erstmal etabliert und bekannt gemacht. Dass es halt wirklich so ein Ding ist und dass man da halt was rausholen kann. Metroid selbst hatte ich damals gespielt, fand ich nicht so geil. Und Lamulana hat halt durch diese puzzellastigen Sachen richtig in die Kerbe gehauen, Kopf anstrengen. Ich muss nicht die ganze Zeit plattformen und nur umherkloppen und mir den gerade besten Weg suchen. Sondern ich habe halt eine offene Welt und kann da erstmal erkunden. Und wenn ich an Hürden stoße, dann muss ich halt meinen Kopf anstrengen. Und das habe ich auch exzessiv gemacht.
Jetzt werden Hörer, die sich damit auskennen, bestimmt fragen, von welcher Version von Lamulana du eigentlich sprichst. Denn da gab es ja eine spezielle Historie, oder?
Ja, genau. Also es ist natürlich das Reboot. Wir sind in der Neuzeit. Also das Alte habe ich gesehen. Ich kannte halt das Alte zu dem Zeitpunkt nicht. Und Teile des Alten haben es sogar in den Reboot geschafft. Und ich bin sogar damit vertraut, was für die Unterschiede in diesen Versionen sind. Also ich habe mir es angeguckt quasi von der alten Version und von der neuen Version. Und da sind auch die Rätsel teilweise ein bisschen schlimm, ein bisschen kritisch. Was auch dem neuen Teil ja immer wieder gerne angedichtet wird. So, das ist einfach Lamulana-Bullshit. Warum muss ich jetzt hier an der Position dies und das machen? Naja, die Hinweise sind da. Man muss halt nur den Clou in die richtige Richtung halt so verstehen, wie der Entwickler das gemeint hat. Und auch der neue Teil gibt zum Beispiel Referenzen auf den alten Teil. Es gab nämlich im alten Teil, das war, meine ich sogar noch, ein Konsolenspiel. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ein Spiel, was eher nicht gepatcht werden konnte. Und da gab es ein Rätsel, was nicht gelöst werden konnte. Weil der Entwickler den entscheidenden Punkt quasi vergessen hat in der Programmierung. Du konntest dieses Rätsel nicht lösen. Und der gleiche Raum wurde im Reboot auch wieder eingebaut. Und dort ist der Hinweis, also da muss ich nochmal ausholen, du konntest es über Brute Force und sehr viel Skill lösen, indem du quasi ein ganz, 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 ganz spätes Late-Game-Item bekommen hast und dann das Puzzle quasi konntest du umgehen. Und im Reboot kannst du diesen Trick nicht mehr machen. Und der wird auch als Hinweis in diesem Raum gegeben, in dem Reboot, nämlich, ja hier, früher gab es hier dieses Rätsel, das keiner lösen konnte. Wenn du die damalige Lösung durchführst, wirst du bestraft. Und das ist ein Insta-Death.
Nice.
Ich bin nämlich auch nicht bei dem Puzzle sofort auf die Lösung gekommen im Reboot. Ich habe es auf die böse, ja, cheesy Variante versucht und bin gestorben. Das ist auch so ein Punkt, der mich bei diesem Spiel begeistert hat. Diese Konsequenzen. Also, du wirst forciert auf, setze dein Hirn ein, versuch nicht Brute Force. Wenn du Brute Force machst, dann stirbst du halt dauernd. Du wirst bestraft, wenn du irgendwelche Gewände einfach so anschlägst, weil du da fast vermutest.
Ja, das ist schon wieder irgendwie cool, aber na, ich habe Lamulana, also das Remake, auch ein bisschen gespielt. Ich habe es angefangen, sagen wir es so. Aber ich fand's vom Plattforming her jetzt nicht so überzeugend und wusste halt schon, dass das auch so ein bisschen kopflastig ist und man vielleicht ein bisschen ja um die Ecke denken oder querdenken muss. Nein, man muss nicht querdenken, das sollte man nicht ganz tun. Ja, deswegen ist das nicht so mein Ding gewesen und ich habe mich damit nicht näher beschäftigt. Also Metroidvania finde ich auch ziemlich cool, aber das wären bei mir dann andere, wirklich welche, wo man das Gehirn tendenziell eher ausschaltet.
Und das Storytelling fand ich da auch sehr genial. Also das war auch eher so ein, du kriegst immer mal wieder Hinweise, du findest irgendwelche Skelette oder ähnliches, die dir die Story so quasi ein bisschen häppchenweise näher bringen und nicht ein, hier hast du übrigens den Prolog, viel Spaß damit, jetzt weißt du alles.
Also auch so From Software Storytelling, ja?
Ja. Mm. Honorable Mention, ne?
Ja, ja, stimmt.
Beziehungsweise das war die Alternative, aber die erwähnen wir nicht.
Nein, es könnte alles sein. From Software hat viele Spiele gemacht.
Ja, da kann ich leider überhaupt nicht mitreden. Ich habe Lamulana nie gespielt und Metroidvania bin ich auch nicht wirklich unterwegs.
Aber du magst doch die Indiana Jones Filme, habe ich gehört.
Ja.
Lamulana ist Indiana Jones.
Naja, Spelunky ist Indiana Jones.
und habe ich trotzdem alles nicht gespielt.
Spelunky ist doch quasi die Gehirnaus-Variante von La Mulana, oder?
Ja, und deshalb hasse ich auch Spelunky. Ja. Weil das ist einfach nur Action-Platforming und Punishing. Also, nee, da komme ich absolut nicht ran. Ich habe, glaube ich, den zweiten Teil auch ein bisschen gespielt. Geh mir weg.
Ja, wir haben jetzt alle so Spiele genannt, die alle schon eine Weile zurücklagen. Also, gut, La Mulana, ja, aber doch, obwohl, was war denn jetzt das Aktuellste? Wahrscheinlich WoW, oder?
Nee.
Ach nee, das La Mulana Remake ist, glaube ich, noch ein bisschen neuer. Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Aber auch das ist jetzt schon einige Jahre alt. Habt ihr denn theoretisch irgendwie Hoffnung oder könnt ihr euch vorstellen, dass euch jetzt so im gehobenen Alter, also bei dir, Georgia, in deinen besten Jahren, bei uns natürlich im uralten gehobenen Alter, dass man sowas wieder erfahren kann, dass ein Spiel einen wirklich nachhaltig prägt, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr in seiner Persönlichkeitsentwicklung, weil das wäre irgendwie merkwürdig, oder kann natürlich passieren, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mit jetzt Mitte, Ende 30 nochmal passiert, aber was einen wirklich nochmal, ja, was man so jetzt in 10 Jahren oder so nochmal als richtig bedeutend empfinden würde, so wie wir es bei den eben Präsentierten jetzt tun.
Ich denke, ja. Also ich habe über einen Titel nachgedacht, der wesentlich viel neuer ist. Und wie ich finde, ziemlich wichtig ist für das, was sich so spielemäßig entwickelt, und zwar Vampire Survivor. Hat eine komplett eigene Richtung aufgemacht.
Ja, also das auf jeden Fall. Neue Genres können natürlich geprägt werden. Auf jeden Fall eine Vampire Survivor. Die ganzen, werden die jetzt eigentlich Survivor-like genannt, oder?
Nee, die haben irgendeinen echt schwierigen Namen.
Also Reverse Bullet Hell oder so wurde es ursprünglich mal ein bisschen genannt, aber ich weiß nicht, was da jetzt der Konsens ist. Ja, aber da ist natürlich dann die Frage, inwieweit das einen persönlich so wirklich prägt. Nee, das war jetzt wirklich so ein eher objektiver Meilenstein, weil der halt ein neues Genre aus der Taufe gehoben hat. Ich spiele das auch gerne, aber...
Roguelike Shoot'em Up.
Ja gut, Shoot'em Up ist ja jetzt... Ja, gut, die Roguelike-Komponente kommt natürlich dazu.
Ja, hätte ich vielleicht auch irgendwie anders benannt, aber offiziell ist es ein Roguelike-Shoot'em-up.
Naja, ich meine, ich spiele es auch gerne, aber das würde mich jetzt nicht so nachhaltig prägen, glaube ich. Es sei denn, ich spiele jetzt die nächsten 10 Jahre nur noch sowas, dann könnte ich das rückblickend vielleicht sagen, dass Vampire Survivors für mich auch ein extrem wichtiges Spiel war. Aber das bezweifle ich irgendwie.
Ich finde die halt immer wieder catchy. Und dann natürlich Diablo, aber die Diablo-Reihe ist jetzt nicht ganz so neu.
Ja, also ich selber könnte es mir auch theoretisch durchaus vorstellen, dass es sowas nochmal gibt. Aber ich wüsste jetzt auch keine Beispiele aus der nicht ganz so fernen Vergangenheit, die das gemacht hätten. Vielleicht würde ich so in Richtung VR gehen, dass ich dadurch sowas wie Beat Saber oder Superhot gemerkt habe, was in VR eigentlich für ein geiles Zeug möglich ist.
Stimmt, die sind auch geil.
Also ich würde auch sagen, dass das möglich ist. Allerdings würde ich das nicht mal auf neue Spiele beschränken. Also es können ja auch alte Spiele sein, die man dann einfach für sich entdeckt, vielleicht durch ein Remake oder ähnliches. Das wäre bei mir 5 Jahre her, Dark Souls, hat mich halt in das Genre eingeführt. Und ich glaube, die Ursprungsversion war halt wesentlich älter, hatte ich immer wieder probiert und war halt Scheißspiel. Mittlerweile spiele ich sowas sehr gerne und gerade auf solche Erfahrungen kann es, glaube ich, immer wieder Sachen geben, die man dann für sich zumindest entdeckt. Und das müssen nicht mal bahnbrechend neue Genres oder ähnliches sein.
Nee, das stimmt. Das ist ja dann, also kann ja auch mit der persönlichen Situation irgendwie zu tun haben oder so, ne? Ich, was weiß ich hier, wie heißt das mit dem, dieses Survival-Spiel im Schnee, The Long Dark. Das habe ich jetzt nicht so lange gespielt, dass ich es als ultra bedeutsam für mich einstufen würde, aber da zum Beispiel habe ich bis heute extrem gute Erinnerungen dran, wie ich zu meiner ersten AGDQ, ein Speedrunning-Marathon, für die, die es nicht wissen, 2016 meinen kompletten Urlaub lang GDQ geguckt und dabei Long Dark gespielt habe. So, dadurch ist das Spiel für mich bedeutsam geworden, auch wenn es weder bahnbrechend ist, noch irgendwie eins der besten Spiele ist, die ich jemals gespielt habe. Ja, und sowas kann es natürlich immer wieder geben, klar.
Ja, oder gerade aus deiner Vergangenheit jetzt, ist auch schon ein paar Jahre her, aber nicht so viel. Slay the Spire wäre zum Beispiel auch so eine einschneidende Erfahrung, oder nicht?
Ja, mit Sicherheit. Gut, da ist es dann die schiere Masse an Stunden, die ich da reingebuttert habe. Aber klar, hat mich auch, was meinen Geschmack angeht, geprägt. So was Deckbuilding-Spiele angeht zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall.
Wir spielen ja aktuell sehr viel so Survival-Aufbauspiel. Was war das erste in dem Genre, das ihr jemals hattet?
Zählt Minecraft? Weil das wäre,
würde ich sagen,
das wäre tatsächlich ein Spiel, was ich auch eventuell fast in meine Liste aufgenommen hätte, weil habe ich auch wunderbare Erinnerungen dran. Ich habe Minecraft vielleicht 2 Jahre gespielt. Ich habe an einem Sommer, wo ich auch nur Minecraft gespielt und was habe ich geguckt? Wahrscheinlich die Fußball-EM 2012. Den ganzen Tag nichts anderes gemacht. War hammergeil und coole Projekte. Nicht aufgebaut, aber versucht aufzubauen, sagen wir es so.
Und kann man immer wieder spielen?
Ja, auf jeden Fall.
Sieht mittlerweile übrigens mega hübsch aus.
Ja, insbesondere mit den ganzen Shadern und Mods, die man da draufhauen kann. Muss man halt nur mit der Performance leben, die teilweise dann doch einbrechen kann. Aber
noch geht.
Würde ich auch sagen, kann man immer mal wieder rausholen. Das wäre, glaube ich, auch so meine erste Erfahrung in die Richtung.
Meine allererste Erfahrung mit solchen Sachen ist sehr viel weit älter.
Ich überlege gerade, ob es so vor der 3D-Ära sowas schon gegeben hätte, aber fällt mir jetzt auch nichts wirklich ein.
1997. Ja. Eins meiner ersten PC-Spiele. Planet Bloopy.
Okay, das kenne ich nicht.
Du hast halt deine kleinen Bloopies und die musst du vor dem Untergang retten, weil halt der Wald abbrennt, die Spinnen kommen und dich fressen wollen und solche Sachen. Du baust dir halt ein Häuslein und musst Missionen erfüllen, um dich halt von der Map zu befreien und wegzukommen. Mit einem Bötchen davon zu segeln in Sicherheit.
Ach doch, ich glaube, darüber haben wir vor Ewigkeiten schon mal geredet und es kommt mir zumindest optisch irgendwie bekannt vor.
Es kann gut sein, dass wir da mal drüber gesprochen haben.
Ja, ich fühle mich dadurch tatsächlich gerade an Age of Empires erinnert. Ist so gesehen nicht Age of Empires auch ein Aufbau- und Survival-Spiel?
Nee, da musst du baust du Zeug, Häuser
du sammelst Ressourcen. So. Naja, klar, du musst doch reichlich Häuser bauen, sonst kannst du keine Einheiten bauen.
Ja, das mag sein, aber nee.
Also ich habe mal geguckt, so aus der Survival-Craft-History, welche Spiele es da gäbe. Und mein frühestes, was ich gespielt habe, was aber auch zeitgleich mit Minecraft quasi released wurde, so die Jahre, wäre ein 2D davon gewesen, nämlich Terraria.
Ja, okay.
Oh ja.
Das habe ich damals auch sehr viel gesuchtet, auch sehr viel in Multiplayer. Und das wird immer noch supported und wird eigentlich sogar immer besser, soweit ich weiß.
Das ist richtig nice.
Und es kostet keine Updates, weil der Entwickler schon gesagt hat, so, ja, er lebt von Terraria, er kann davon leben. Und demzufolge sieht er es nicht ein, dass er irgendwie jetzt ein DLC oder Add-on rausbringen muss aktuell. Das macht er dann quasi nur noch als Hobby. So, ja, ich entwickle jetzt cooles Zeug, weil die Community geil ist. Finde ich sehr löblich.
Wenn jetzt keiner mehr was dazu zu sagen hat, ein Blick in die Runde.
Nein.
Dann bleibt uns hier nur noch zu sagen, wenn ihr da mit uns d'accord seid, sagt uns gern Bescheid. Vielleicht habt ihr irgendwelche Titel, wo wir jetzt nicht mehr dran gedacht haben, die super wichtig waren, die garantiert jeder von uns gespielt hat, die wir es komplett vergessen haben. Schreibt uns. Und ansonsten eine gute Nacht, einen schönen Start in die Woche. Habt Spaß, Erfolg, adios.
Bis dann.
Glück auf.